damit wünsche ich euch ein ganz herzliches Willkommen hier bei Keep It Grün, eurem Podcast zum naturnahen Gärtnern, der Pflanzenkohle und der Permakultur. Und heute ist auch das naturnahe Gärtnern wieder im Fokus. Wir haben ein spannendes Thema rund um den Garten für euch rausgepickt. Wir, das bin zum einen ich, der Franz, und dabei ist natürlich wie immer der Nils. Hallo Nils, herzlich willkommen.
Hallo Franz, danke, dass ich da sein darf.
Bevor wir aber in unser Thema springen, wir haben euch ja versprochen, dass wir erzählen, wie unser Prototypversuch lief. Wer die letzte Folge nicht gehört hat, wer unsere Startup-Folge nicht gehört hat, der sollte es natürlich nachholen. Aber ganz kurz zusammengefasst, wir haben ein Startup und entwickeln da ein Gerät, mit dem man selber Pflanzenkohle im Garten herstellen kann. Einfach und unkompliziert. Und da hatten wir unseren nächsten Prototyp-Test. Und Nils, magst du uns erklären, wie es lief? Bist du zufrieden?
Ja, zufrieden auf jeden Fall. Ist jedes Mal ein großes Ereignis. Man arbeitet ja dann doch einige Zeit darauf hin, das ganze Ding zu bauen und aufzustellen. Und es hat viele, viele Stunden gedauert und am Ende haben wir etwas Kohle rausbekommen.
Genau, also das ist ja noch ein bisschen untertrieben. Also es hat ganz okay funktioniert, würde ich sagen. Es ist ja wie immer bei Prototypversuch, wenn das Ganze direkt perfekt funktionieren würde, da würde ich mir auch ein bisschen Gedanken machen. Also, wir müssen da noch ein bisschen was verbessern, aber wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg, haben da auch einen guten Partner, der das mit uns zusammenbaut und deshalb bin ich da ganz zuversichtlich. Wir werden ihn jetzt weiter verbessern und wenn es Updates gibt, lassen wir euch das natürlich wissen. Dann habe ich noch Feedback bekommen. Nils, wir haben viel Feedback bekommen. Ich habe vieles per Mail beantwortet oder bei Instagram. Also wenn ihr Feedback habt, schreibt uns immer gerne. Das freut uns sehr. Wir versuchen da wirklich alles zu beantworten, sei es per Mail oder hier im Podcast. Und ein Feedback, was ich teile. Nils, du hast uns ja erzählt, dass du Katzenminze anbauen würdest, um Nützlinge anzulocken. Und dein Nützling war natürlich die Katze dann. Und da haben wir harsche Kritik bekommen, weil die Katze ja eher ein Schädling im Garten ist, weil sie ja unsere Nützlinge frisst. Verteidige dich mal.
Ja, da muss ich natürlich sagen, da haben wir eine sehr findige Zuhörerin gehabt, die uns natürlich darauf aufmerksam gemacht hat, so wie das sich natürlich gehört. Also das könnt ihr gerne machen, wenn wir hier irgendwie Quatsch erzählen oder etwas, was ihr findet, dass wir richtig stellen sollten. Natürlich muss ich recht geben, die Katze ist kein direkter Nützling im Garten, sondern sie frisst eher Vögel und ist damit eher ein Schädling. Ist ja auch ganz, umstritten zumindest, die Katzenhaltung in Bezug auf gefährdete kleine Vogelarten. Und da hilft es auch nicht weiter, dass Katzen einfach sehr flauschige und niedliche Tierchen sind. Ich mag sie trotzdem gerne.
Okay, also überzeugt mich immer noch nicht. Aber was wir auch gelernt haben, Katzenminze lockt eben nicht nur Katzen an, sondern ist auch für viele Bestäuber ganz interessant. Und da führt einen der Name vielleicht ein bisschen in die Irre, aber wenn ich mich erinnere, die Katzenminze, die wir zu Hause angebaut haben, da hat sich die Katze nicht so für interessiert. Die ganzen Hummeln und Bienen, aber dafür umso mehr. Deshalb muss man immer ein bisschen gucken. Schon ein gutes Stichpunkt, ein gutes Stichwort, Nützlinge und ein naturnaher Garten, der besteht ja nicht nur aus Mischkulturen, über die wir viel gesprochen haben in letzter Zeit. Biodiversität gehört ja auch nicht nur in die Pflanzenwelt, sondern auch in die Tierwelt. Und genau darum möchten wir uns heute kümmern, denn wir möchten euch erklären, wie ihr dafür sorgen könnt, dass eure Nützlinge im Garten sich wohler fühlen, dass sie überhaupt sich erst ansiedeln. Und dass sie euch im Garten unterstützen können. Denn die nehmen einem ganz schön viel Arbeit ab. Bevor wir da aber reingehen, würde ich erstmal ganz basic anfangen. Nils, warum brauche ich denn überhaupt Nützlinge im Garten? Was ist denn deren Aufgabe? Was ist für mich der Vorteil, wenn ich Nützlinge habe?
Ja, Nützlinge, das steckt ja schon im Namen drin. Die haben irgendeinen positiven Nutzen für mich und für meinen Garten. Und das kann verschiedene Facetten umreißen. Zum einen kann ein Nützling helfen, die Pflanzen, die ich dort habe, die Blüten, die ich dort habe, zu bestäuben. Und gut bestäubte Blüten sorgen für eine reichhaltige Ernte. Auf der anderen Seite können Nützlinge auch Fraßfeinde von Schädlingen sein. Das heißt, wir haben zum Beispiel Blattläuse, die unsere Pflanzen angreifen oder Schnecken. Und die werden dann von unseren Nützlingen gefressen. Und Nützlinge können auch noch dafür sorgen, dass sich Pflanzen besser aussäen, wenn ich das mal so sagen darf. Also wenn wir zum Beispiel kleine Vögelchen haben und die fressen dann Beeren, wo Samenkörner drin sind, dann können wir helfen sie dabei, zum Beispiel dann diese Art weiter auszusäen.
Was ich auch noch habe, Nützlinge können auch Symbiosen mit unseren Pflanzen eingehen. Wir kennen das ja von den Knöllchenbakterien, also sind schon sehr kleine Nützlinge dann. Die sorgen dann dafür, dass unsere Pflanzen mehr Nährstoffe haben, in dem Fall zum Beispiel den Stickstoff aus der Luft binden können, der sonst nicht geht. Also ihr seht es schon, Nützlinge, unglaublich viele Vorteile für unseren Garten und außerdem sorgen sie natürlich dafür, dass wir ein ökologisches Gleichgewicht haben. Ne? Wenn wir einfach nur strikt unsere Dinge anbauen, dann haben wir halt, und das auch noch in weniger Mischkultur, sondern eher in Reinkulturen, das sorgt natürlich auch dafür, dass eine sehr ähnliche Form von Lebewesen in unseren Garten kommt, die sich eben auf diese Pflanzen spezialisiert haben oder damit mit diesen Standortbedingungen dann gut klarkommen. Und deshalb ist die Biodiversität innerhalb des Beetes auch ein wichtiger Punkt, um die Biodiversität unserer Nützlinge zu fördern. Aber nicht nur, denn Nützlinge brauchen ja auch ein bisschen was. Und ich habe das so ein bisschen mit dem Mensch verglichen. Was braucht der Mensch, um sich wohlzufühlen? Er braucht was zu essen, er braucht was zu trinken und er braucht eine Behausung. Und das sind so auch so die Dinge, die der Nützling braucht und die wir ihm zur Verfügung stellen wollen. Und wie er das macht, das erklären wir euch gleich. Bevor wir aber weitermachen, Nils, wir reden jetzt die ganze Zeit über Nützlinge. Können wir denn nicht mal ein paar Beispiele nennen? Also was sind denn Nützlinge in meinem Garten? Wenn euch das Thema interessiert, ganz kurz vorweg, wir haben da schon mal eine Folge zu gemacht. Das ist die Folge 46, das sind unsere Top 5 Nützlinge. Nils, was sind denn so deine Top 2 oder Top 3 Nützlinge im Garten? Vielleicht kannst du mal ein paar aufzählen.
Ja, also Nützlinge erstmal im Allgemeinen. Diejenigen, die jetzt hier zuhören, mögen vielleicht dann ein Bild vor Augen haben von einem Insekt oder vielleicht von einem Käfer. Das sind auch alles Nützlinge. Also Insekten können Nützlinge sein, aber es können auch Vögel sein, es können auch Echsen sein, es können auch Würmer sein, bis hin zu kleinen Mikroorganismen. Also alle möglichen kleinen und großen Tierchen, die irgendeinen Nutzen haben. Ein Problem, das mir in letzter Zeit immer und immer und immer wieder nahegetragen wurde von Menschen, die einen eigenen Gemüsegarten haben oder sich teilweise selbst versorgen möchten, ist die Schnecke. Schnecken fressen die ganzen Beete auf, machen die Ernte kaputt und lassen die kleinen jungen Pflänzchen gar nicht erst zum Wachsen kommen. Und das frustriert die meisten Menschen und leider auch so sehr, dass dann die Freude am Gärtnern komplett nachlässt. Und damit hat der erste Nützling zu tun, mein Lieblingsnützling, könnte man fast schon sagen, denn er oder sie frisst Schnecken unglaublich gerne. Das ist zum Beispiel die Blindschleiche. Hatten wir auch in unserer Nützlingsfolge, die Franz gerade zitiert hatte, schon drüber gesprochen. Deswegen würde ich den einmal nur ganz kurz anreißen. Blindschleiche, die ist ein Schneckenfeind. Er ernährt sich hauptsächlich von Schnecken und Würmern, hat aber selber auch Feinde. Igel, Dachse, aber auch Hunde, Katzen und Hühner. Und da hört man schon raus, ne, wenn wir den Nützling Blindschleich anlocken wollen, sollten wir dafür sorgen, dass wir vielleicht nicht zu viele Hunde, Katzen und Hühner haben, die den Garten immer von oben nach unten umdrehen. Oder zumindest, dass wir ein paar geschützte Gebiete haben, wo sie sich hin zurückziehen können. Der größte Feind von Blindschleichen ist natürlich das Pestizid und das Schneckenkorn. Also das Gift, was wir Menschen ausbringen. Deswegen sollte man das nicht benutzen. Sie sind übrigens gefährdet in vielen Bundesländern. Und jetzt vielleicht eine etwas freundlichere, fröhlichere Nachricht. Sie leben in einer Vielzahl an Biotopen. Also sie haben ganz viele mögliche Behausungen, die ihnen gefallen. Besonders gern mögen sie so etwas wie Komposthaufen. Sie leben unter Steinen, in Totholzhaufen, in Erdlöchern. Und was sie brauchen, sind sonnige Plätze, in denen sie sich ausruhen können und ein bisschen Energie tanken können. Und das würde ich auch zum Beispiel in meinem Garten anwenden, wenn wir jetzt gleich zum Habitat kommen für den Nützling. Würde ich hier darauf achten, dass wir zum Beispiel einen Totholzhaufen haben, den wir nicht bewegen, nicht umschichten, einen Steinhaufen und irgendeine Fläche, die relativ trocken ist, die auch meist in der Sonne liegt. Also wie gesagt, zum Beispiel einen Steinhaufen, wenn er nicht komplett im Schatten liegt, da suhlen sie sich dann gerne drin. Aus eigener Erfahrung mögen sie es auch gerne im Mulch zu liegen. Das hatten wir bei uns in unserem Beet nämlich gehabt. Wir hatten die stark gemulcht und da waren dann auch einige Blindschleichen drin. Oder das Blindschleichenbeet, das Hügelbeet, was dann zum Blindschleichenbeet umfunktioniert wurde, hat auch wunderbar funktioniert. Und kleiner Funfact, die Blindschleichen überwintern in frostsicheren Erdlöchern. Und zwar gar nicht alleine, sondern in Gruppen von bis zu 30 Tieren.
Das ist viel. Ein Blindschleichenknubbel quasi. Würde ich gerne mal sehen, aber man möchte sie auch nicht stören dabei. Ne? Sonst habe ich noch einen wichtigen Tipp vorab. Wenn euch das Thema nämlich sehr interessiert, dann gibt es eine Liste vom NABU. Die werde ich euch auch in der Podcast-Beschreibung verlinken. Da sind einmal Schädlinge, ist ein Wort wie Unkraut, also da kenne ich aber leider keine. Kennst du ein gutes Alternativwort für Schädlinge?
Beilinge.
Beilinge, genau, wie Beikraut statt Unkraut. Genau, da sind auf jeden Fall Schädlinge, es ist da auch in Anführungszeichen geschrieben. Und welche Nützlinge gegen sie helfen und eine zweite Liste mit Nützlingen, welche Schädlinge sie in Schach halten und wie du sie unterstützen kannst. Also diese Listen verlinke ich euch mal in der Podcast-Beschreibung und da könnt ihr dann gerne mal reingucken, weil alle Möglichkeiten können wir hier natürlich nicht ausführen, aber wir können euch einige genau erklären und damit würde ich sagen, Fangen wir direkt mal an. Nils, du hast jetzt schon so viel über die Blindschleiche geredet, deshalb würde ich mal sagen, ich fange mal mit einer Möglichkeit an, wie man Nützlinge im Garten unterstützen kann. Und du hast ja eben schon angesprochen, dass Nützlinge auch unsere Pflanzen bestäuben können. Und das ist wichtig, denn erst durch die Bestäubung kommt es ja dazu, dass Früchte angesetzt werden und dass wir überhaupt einen Ertrag erzielen bei vielen. Und bei vielen Pflanzen wird es eben durch Insekten durchgeführt. Und viele denken da wahrscheinlich als erstes an Bienen, Hummeln, aber es gibt auch Schmetterlinge, die bestäuben. Und das ist mein erster Punkt, wie man Nützlinge unterstützen kann, nämlich mit einer Schmetterlingsspirale. Kannst du dir da was drunter vorstellen?
Ist das vielleicht so etwas Ähnliches wie eine Kräuterspirale mit ganz vielen Blüten?
Es ist so ähnlich wie eine Kräuterspirale, genau. Nur, dass sie genau darauf ausgelegt ist, Dinge anzubauen, die Schmetterlinge anlocken und eben diese unterstützen. Ich habe es ja gesagt, die sind wichtige Bestäuber. Und es ist aber auch so, dass etwa die Hälfte der Schmetterlinge in Deutschland gefährdet sind. Das heißt, es ist wichtig, dass wir ihnen hier ein Habitat bauen. Was man vielleicht auch sagen muss, klar, Schmetterlinge können gerade in Form als Raupe auch Schädlinge sein. Das heißt, dass sie zum Beispiel unser Kohl anfressen. Aber nichtsdestotrotz finde ich, ist es wichtig, wenn es an mir geht, könnten wir sowieso alle Insekten unterstützen in unserem Garten und da müssten da gar nicht so stark unterscheiden. Aber Schmetterlinge sind ja auch für unsere Augen eine Augenweide, weil sie eben so schön aussehen. Und was mich auch gewundert habe oder was ich überraschend fand, 2% der Schmetterlinge in Deutschland sind schon ausgestorben. Also, und 50% sind gefährdet. Also gilt es hier zu handeln, zum Beispiel mit einer Schmetterlingsspirale.
Ja, wunderbar. Was du gerade gesagt hast, Schmetterlinge können vielleicht auch in Anführungszeichen Schädling sein. Wir wollen ja möglichst diverse Nützlinge anlocken und viele Nützlinge fressen zum Beispiel auch Raupen. Und das heißt, wenn wir immer eine zumindest kleine Raupenpopulation bei uns vor Ort haben, dann sorgen wir dafür, dass die Raupenfeinde auch zumindest in der kleinen Population vor Ort sind. Und wenn dann mal irgendwann eine Raupenplage auftritt, dann ist der Raupenfeind direkt da, um dieser Plage Herr zu werden. Das heißt, muss man immer mit so einem kleinen tränenden Auge akzeptieren, zum Beispiel der Schneckenfraß, den man hat, der Raupenfraß, den man hat, den wird und sollte man niemals komplett loswerden, sondern immer, sagen wir mal, managen. Also ihn klein, aber vorhanden halten, denn Biodiversität heißt nicht nur, was Franz gesagt hatte, nicht nur, dass wir die Diversität, die uns direkt nützt, anlocken, sondern eben die komplette Diversität von allen möglichen Tieren in unserem Garten fördern.
Genau, und warum es auch so wichtig ist, die Schmetterlinge zu unterstützen gerade, ist, weil es manche Pflanzen gibt, die nur von Schmetterlingen bestäubt werden können. Kannst du dir vorstellen, warum manche Pflanzen nur von Schmetterlingen bestäubt werden können?
Vielleicht, weil die so einen langen Rüssel haben, um in den Nektar zu kommen?
Ganz genau. Dazu zählen zum Beispiel Zwerg- und Schmetterlingsflieder. Ich glaube, Schmetterlingsflieder kennen viele, weil da eben auch sehr viele Schmetterlinge dran sitzen und die auch immer mehr vertreten wird. Ich glaube, die kommen ganz gut mit dieser Trockenheit zurecht, die immer mehr ist. Und auch der Phlox heißt es, Flammenblume auch genannt. Das ist eine schöne lila blühende Blume, die auch nur von Schmetterlingen bestäubt werden kann. Jetzt kommen wir mal zu meiner Schmetterlingsspirale. Und wie sieht das überhaupt aus? Wie baue ich das an? Welche Pflanzen kommen da rein? Ich habe mich hier von einer Seite inspirieren lassen, Nils, die du sicher auch kennst, naturgarten.org. Und den Naturgarten e.V. hatten wir ja schon mal zu Gast, erinnerst du dich? Zweimal sogar schon.
Richtig, genau. Die Steff war bei uns zu Gast, hat uns etwas zu Moos erzählt, das war das zweite. Und das erste war, glaube ich sogar, waren das Insekten im Garten?
Naturnahe Gärtnern.
Ganz genau.
Eigentlich hätten wir sie auch nochmal einladen müssen zu dieser Folge. Ist, glaube ich, genau das Thema. Aber wir versuchen es mal alleine, wir müssen uns ja auch ein bisschen weiterbilden. Genau, und da ist nämlich erklärt, leider nur für Mitglieder, aber erklärt, wie ihr eine Schmetterlingsspirale aufbaut. Also guckt da gerne mal vorbei, naturgarten.org, alles zusammengeschrieben. Verlinke ich sonst auch gerne mal in der Podcast-Beschreibung. So, kommen wir zur Schmetterlingsspirale. Wie ist die aufgebaut? Ist wirklich ähnlich wie eine Kräuterspirale, hat einen Durchmesser von 3 Metern, ist 80 Zentimeter hoch und hat ein offenes Ende hin zum Süden. Und da auch einen kleinen Teich, weil wir werden es immer wieder hören, glaube ich, in dieser Folge, Wasser ist essentiell für Nützlinge. Was hier aber wichtig ist, was ich selten bei anderen Dingen höre, die man im Garten baut, es soll in der vollen Sonne stehen. Sonst hört man immer Halbschatten oder Schatten. In der vollen Sonne hört man echt selten. Diese Spirale könnt ihr in die volle Sonne stellen. So, dann baut man es auf wie eine Kräuterspirale, unten drunter Kies, damit keine Staunässe entsteht, weil es auch sehr trocken sein soll. Die Pflanzen sind auch sehr trockenliebend, die hier angebaut werden. Und welche Pflanzen sind das? Das sind zum Beispiel der Wiesensalbei, die Färberkamille, Wiesenschafgarbe oder Wiesenschaumkraut. Die blühen zum einen sehr schön und sind super für unsere Schmetterlinge. Also da kann man sehr viele Trockenheit liebende Pflanzen anbauen. Und sie müssen ja auch nicht alle zu 100% perfekt für Schmetterlinge sein. Aber das ist eben so dieses erklärte Ziel dieser Schmetterlingsspirale. Und durch diesen Aufbau nimmt sie eben noch mehr Sonne auf und ist auch, glaube ich, einfach schön anzusehen, oder?
Ja, genau. Und was ich daraus höre, Kamille zum Beispiel, das sind ja auch Pflanzen, die man nutzen kann. Kamille-Dampfbad, eins der besten Mittel, die man nutzen kann, wenn man eine verstopfte Nase hat. Hat mir meine Oma noch gezeigt, praktisch einen Tee in einem Topf machen, dann Handtuch drüber und Kopf drunter. Dann löst sich alles. Und deswegen sehe ich da dran, an der Schmetterlingsspirale, da kann man neben den Schmetterlingen, die man anlockt, eben noch viel, viel mehr mitmachen. Ganz im Sinne der Permakultur, ne? Alle möglichen Dinge kann man für ganz viele Funktionen nutzen. Und genauso wollen wir es eigentlich auch haben.
Wie würdest du denn Nützlinge in deinem Garten unterstützen, wenn du das jetzt dein Ziel wäre?
Was ich auf jeden Fall mit reinbringen würde, ist, fange ich mal anders an. Du hast es gerade eben umrissen. Was brauchen Nützlinge, um zu überleben? Sie brauchen Futter, sie brauchen was, um unterzukommen. Aber was viele, viele, viele Lebewesen auch brauchen, ist Wasser. Und deswegen würde ich zusehen, dass ich eine Wasserstelle bei mir habe, damit die Tierchen dort trinken können, wenn sie möchten. Das kennt man ja vor allem von Vögeln. Eine Vogeltränke haben ganz viele Menschen, wo die Vögelchen dann drin baden und trinken und spielen. Ist erstmal auch wieder schön mit anzusehen, weil sie sich dann da sammeln und dann kann man die auch zählen, wenn es wieder mal eine Vogelzählaktion vom NABU gibt, wie sie ja, glaube ich, zweijährig gibt.
Zweimal im Jahr.
Genau, zweimal im Jahr gibt. Und alle möglichen Insekten können dort natürlich auch dann sich niederlassen. Und es gibt auch Insekten, die das Wasser dringend brauchen, um sich fortzupflanzen. Zum Beispiel Libellen. Libellen leben als Larve für bis zu 4 Jahre unter Wasser. Und wenn sie dann irgendwann mal sich von der Larve bis zur Libelle weiterentwickelt haben, dann fliegen sie umher und fressen im Flug Mücken auf. Richtig spannend. Weiß nicht, wie sie das hinbekommen. Mücken sind ja gar nicht so einfach zu erwischen im Flug. Wer das schon mal versucht hat, eine Mücke im Flug zu zerschlagen, kann ein Lied davon singen. Genau, sie fressen Mücken, aber auch Läuse. Entgegen der Vorurteile können sie nicht stechen und sind auch nicht giftig. Das heißt, ich würde gerne Libellen bei mir haben, denn Libellen sorgen dann auch dafür, dass der Nachteil von Wasserflächen, eben, dass sich dort Mücken ansiedeln können, wieder gehemmt wird. Ganz wichtig bei Wasserflächen ist es auch noch, dass man da ein paar Steine reinlegt, damit die Insekten nicht ertrinken. Das sieht man auch ganz oft, wenn man selber Bienen hat. Dann Bienen brauchen natürlich auch Wasser zum Überleben. Und dort sollten einige Steine oder Äste oder etwas drin sein, damit die da wieder rauskrabbeln können, sollten die in das Wasser reinfallen. Denn für kleine Lebewesen wirkt die Oberflächenspannung fast tödlich, weil sie dann alleine dort nicht mehr so einfach herauskommen. Außerdem, gut, es gibt noch ein paar andere Tiere, die es dort gibt in Wasserstellen, zum Beispiel Frösche. Und muss ich, glaube ich, niemandem erzählen, Frösche fressen ganz, ganz viele Insekten von verschiedensten Arten und sorgen damit auch dafür, dass sich zumindest keine Art zu einer Überpopulation entwickelt.
Sehr interessant. Ja, ich habe es ja eben auch schon gesagt, angeteasert, Wasser ist unglaublich wichtig, auch für viele Bienen zum Beispiel, wenn sie nämlich, man kennt das ja von so Insektenhotels, dass sie dann ihre Brutstätte mit Ton verschließen und den können sie aber nur aufnehmen und so verkitten, wenn sie auch Wasser dazu haben. Das heißt, wenn ich so ein Insektenhotel habe, brauchen die auch irgendwo Wasser her, die Bienen zum Beispiel, die da leben. Und neben dem, wie du es gesagt hast, klar, die müssen das trinken oder sich dort fortpflanzen, brauchen sie es eben auch, um zu bauen. Was ich auch noch, das ist vielleicht, ne, du hast ja angesprochen, Libellen leben 4 Jahre unter Wasser. Das ist jetzt nichts für, ich habe irgendwo eine Schale mit Wasser stehen, was schon ein guter Anfang ist. Was noch bei diesen Schalen wichtig ist, also wenn ihr einfach eine große Schale mit Wasser habt, ist die regelmäßig sauber zu machen, weil sich da viel, viel Dreck ansammelt, gerade wenn Vögel da drin baden oder so oder auch Insekten sterben. Ist es wichtig, dass man die regelmäßig sauber macht, weil sie halt auch eben sehr klein sind und sich deshalb nicht selber reinigen können.
Richtig, und genauso wie für uns Menschen auch, gibt es auch Krankheiten, die Vögel und Insekten befallen und deswegen ist Hygiene da auch nicht unwichtig.
Genau, ich würde mal weitermachen mit dem nächsten Punkt und da bin ich mal ein bisschen andersrum dran gegangen und zwar, wie du am Anfang vielleicht gesagt hast, und zwar habe ich mir überlegt, welchen Nützling hätte ich denn unbedingt gerne in meinem Garten, sodass ich mir quasi so eine kleine Ecke extra für ihn aufbaue oder ein paar Strukturen, die ihn unterstützen. Und das ist der Laufkäfer. Ich finde Laufkäfer unglaublich spannend. Wir haben ja gelernt, dass sie auch Schnecken fressen. Meint man gar nicht. So ein kleiner Laufkäfer frisst einiges an Schnecken. Was ich aber auch gesehen habe, der sogenannte Puppenräuber macht Jagd auf allerlei schädliche Falterraupen. Wir haben ja eben gelernt, Schmetterlinge, die Raupen können halt auch ein Schädling für uns sein. Und so ist es zum Beispiel beim Eichenprozessionsspinner. Ich denke, die kennt jeder, wenn irgendwelche Eichen wieder abgesperrt sind, weil diese Härchen halt sehr schädlich sein können für den Mensch. Die werden dann irgendwie abgesaugt oder anderweitig bekämpft. Auf jeden Fall auch für uns Menschen ein gesundheitliches Problem. Und dieser Puppenräuber, was ein Laufkäfer ist, der frisst etwa 400 Raupen und Puppen von diesem Eichenprozessionsspinner. Das heißt, wenn wir so einen Laufkäfer bei uns haben, dann müssen wir uns darum weniger Gedanken machen. Und wie kann man jetzt dafür sorgen, dass sich die Laufkäfer im Garten wohler fühlen? Und zwar hier, du hast ja eben auch meine Liste am Anfang angesprochen, brauchen was zu leben, zu essen und zu trinken. Hier geht es vor allen Dingen darum, ihnen eine Behausung zu bauen, die ihnen gefällt. Und was brauchen sie? Sie brauchen es dunkel, feucht und Unterschlupfmöglichkeiten sind ein Muss. Deshalb meine Möglichkeit, sie unterstützen, ist es, Bodenbedecker zu pflanzen. Das heißt, wir haben quasi eine Mulchschicht aus lebenden Pflanzen. Das sind einfach Pflanzenarten, die eher in die Breite als in die Höhe wachsen. Oft sind es sehr viele kleine Pflanzen, die einfach den Boden bedecken, wie eine Art Mulchschicht. Weil was so Nützlinge gar nicht mögen, sind freie Flächen. Das ist auch bei den Blindschleichen, die du am Anfang angesprochen hast, so. Also die leben ja auch unter der Erde oder im Mulch, was du angesprochen hast. Und um es eben feucht zu halten, pflanzen wir solche Bodenbedecker. Warum denkst du denn, könnten Bodenbedecker dabei helfen, dass unser Boden feucht bleibt? Die nehmen doch eigentlich noch Wasser sogar aus dem Boden raus.
Naja, die verhindern aber auch, dass die Sonneneinstrahlung bis zum Boden kommt. Und dadurch kann der Boden auch unter längerer Sonneneinstrahlung, wenn es mal ein paar Tage nicht regnet, trotzdem noch feucht bleiben, ähnlich wie es auch beim Mulch ist.
Genau, richtig. Sehr gut zusammengefasst. Außerdem, was noch nette Nebeneffekte sind, sie blühen auch und sind deshalb für viele Bestäuber gut. Boden halten sie feucht, das haben wir geklärt. Mit den Wurzeln lockern sie das Erdreich auf. Wir haben ja auch schon mal über Gründüngung gesprochen. Sie unterdrücken Beikräuter, das heißt, dass wir irgendwelche Pflanzen, die wir eben nicht da haben wollen, gar nicht erst aufgehen können. Und um hier mal ein Beispiel zu nennen, was so ein guter Bodenbedecker ist, ist das kleine Immergrün. Also hat man bestimmt vielleicht in Waldnähe oder so schon mal gesehen, ist so eine sehr kleine grüne Pflanze. Wenn sie nicht blüht, ist sie sehr unscheinbar. Wenn sie blüht, blüht sie so schön lila. Und, das ist eben auch schon mal angesprochen, in der Permakultur, Dinge sollten immer mehrere Funktionen haben. Und hier haben wir einmal die Bodenbedeckung und so die Schaffung von Habitaten für Nützlinge, aber auch diese Blüte und die das kleine Immergrün kann zweimal im Jahr blühen. Das heißt, erstmal im April, Mai, da ist noch relativ viel, was blüht, aber auch im August, September. Und wenn man sich mal im August, September umguckt, man denkt zwar, okay, da ist ja eigentlich noch Sommer, aber da blüht nicht mehr viel wirklich. Und gerade so Insekten wie Bienen, die dann noch unterwegs sind, die sind dann doch schon stark auf der Suche nach irgendwas. Und hier kommt dann das Immergrün, was dafür sorgt, dass die nochmal an die Blüten können. Alternative zu Bodenbedeckern als Pflanzen ist einfach Mulchen. Das hast du ja eben schon angesprochen. Eine Mulchschicht sorgt eigentlich für genau den gleichen Effekt und zusätzlich noch dafür, dass es verrottet und unserem Boden Nährstoffe liefert. Aber ich muss natürlich auch regelmäßig Mulch dazugeben. Deshalb Mulch und Bodenbedecker im Beet wahrscheinlich eher Mulch. Drumherum Bodenbedecker, glaube ich, die bessere Wahl.
Mhm. Ja, sehr schön. Also das gerade auch ausgeführt mit den Spätblühern. Denn das ist ein Trugschluss, den man ganz häufig hat, dass man einfach eine blühende Wiese irgendwo sieht und denkt, ja, das ist doch ganz toll für ganz viele Insekten. Aber das hatte uns die Steff auch schon mal gesagt, da gibt es ganze Wiesen, ganze Felder, wo nur eine Art von Blüte wächst. Und das ist praktisch ein Insektenfriedhof, weil die nur von zum Beispiel einer Insektenart angeflogen werden können, zum Beispiel Honigbienen, und für die anderen überhaupt nicht erreichbar sind. Und deswegen ist es so wichtig, ganz viele verschiedene Blüten immer dort zu haben und, wie Franz auch gerade angesprochen hatte, Frühblüher, Spätblüher, dass man durch die möglichst viele Saisonalitäten mit abdeckt, dass alle möglichen Insekten eben vom Frühjahr bis hin in den Spätherbst auch was zu futtern haben und was sie anfliegen können. Jetzt hatte ich mir noch einen Bodenbedecker rausgesucht, der nämlich auch eine ganz nette Blüte hat. Eine Blüte, die auch sehr gerne von zum Beispiel Hummeln angeflogen wird. Es ist ein Bodenbedecker, der auch Stickstoff in den Boden bringt, der nicht allzu groß wächst. Kannst du dir vorstellen, um wen es sich handeln könnte?
Klee.
Richtig, es ist Klee. Ganz oft liest man vor allem von Inkarnatklee. Der scheint wohl am besten für bestimmte Dinge
zu sein. Sieht auch sehr gut aus, muss man natürlich sagen.
Richtig, richtig. Produziert sehr viel Pollen und Nektar und deswegen lockt er, ja, ich habe schon gesagt, Hummeln an, aber auch verschiedene Netzflügler, Blumenwanzen und parasitäre Fransenflügler. Das ist eine Unterart von, naja, eine parasitäre Unterart. Parasitäre Insekten, parasitäre Wespen haben wir auch schon mal angesprochen. Das ist eine Überkategorie von Insekten, die andere Insekten befallen und damit denen entgegenwirken. Also sie sorgen praktisch dafür, dass andere Insekten, zum Beispiel sogenannte Schädlinge, unter Kontrolle gehalten werden. Und damit können wir zum Beispiel Tripse, Blasenflüßler und andere Fransenflügler, die dann vielleicht unsere Pflanzen eher anknabbern, unter Kontrolle halten. Aber der Klee bietet auch ein Habitat für sogenannte Raubspinnen. Raubspinnen, hier wurde als Beispiel die Wolfsspinne genannt. Die soll wohl zum Beispiel gegen Kohlwürmer und Spargelkäfer helfen. Und weil ich die Wolfsspinne noch nie bewusst gesehen habe und keine Ahnung hatte, dass es sie überhaupt gab, habe ich mich mal ein bisschen in die Wolfsspinne hineingelesen. Das ist ganz spannend. Es gibt über 90 Arten in Europa von dieser Wolfsspinne und die haben ganz faszinierende Namen. Es gibt die Piratenspinne, den Leopardenwühlwolf, den Totholzstachelwolf, den großen Sonnenwolf und den Trommlerwolf.
Der letzte gefällt mir am besten.
Der Trommlerwolf zählt zu den Sumpfwölfen.
Wenn man das nur lesen würde, würde es sich schon sehr gefährlich anhören. Ich weiß nicht, wie wenn du sagst, du hast sie noch nie wahrgenommen und sie leben im Klee, können sie ja nicht so groß sein.
Ja, die unterscheiden sich ganz stark. Das Problem ist, die Überkategorie von Wolfsspinnen, die gibt es nicht nur in Europa. Und dann hat man oft ganz große Arten, die dann zum Beispiel nicht in Europa heimisch sind. Sie können in Größe stark variieren und sie haben aber alle eins gemein, außer natürlich wieder einzelne Ausnahmen, sie ernähren sich ohne ein Netz zu spinnen. Sie sind nämlich freilaufend, aktive Jäger, die durch die Gegend starken und ihre Beute verfolgen und sobald sie nah genug dran ist, dann springen sie auf das Opfertier, setzen ihr einen Giftbiss zu und geben dann, wie Spinnen das machen, Verdauungsenzyme des Opfer und nehmen das dann auf. So. Und diese Wolfsspinnen, die sind nicht nur nützlich im Garten und sind nicht nur etwas Neues für mich. Es ist nämlich ganz im Gegenteil schon relativ bekannt in der Landwirtschaft, wird es zum Beispiel zur biologischen Schädlingsbekämpfung gerne gesehen und sie dezimieren eine Vielzahl von Schädlingen. Jetzt haben wir aber natürlich gefragt, wie schaffen wir es, ein Habitat für sie aufzubauen? Ich habe gerade schon gesagt, ne, Klee unter anderem. Wolfsspinnen sind aber auch sehr unterschiedlich zueinander. Die Piratenspinne, von der ich eben erzählt habe, ist zum Beispiel hygrophil. Das heißt, sie mag Moore und Sümpfe und feuchte Gebiete. Aber sie leben auch gerne in vielen Grasgebieten, in Wiesen, in Laubwäldern. Und manche der Wolfsspinnen leben auch unter der Erde. Das heißt, was wir am besten machen können, ist ein möglichst diverses Ökosystem in unserem Garten. Wir hatten jetzt eine Wasserfläche schon. Wir hatten relativ sonnige Blumenparadiese, vielleicht etwas Totholz irgendwo stehen lassen, etwas offene Erde, vielleicht etwas Sand, etwas Feuchtes, etwas Trockenes. Wenn wir ganz viele verschiedene Bedingungen da haben, dann können wir schon mal sicher sein, dass wir zumindest eine Vielzahl verschiedenster Insekten anlocken und da wollen wir ja eigentlich hin.
Genau, auch hier wieder, wir sehen es überall, Diversität ist das. Also wir können sollten nicht nur uns auf einen Nützling oder eine Art von Habitat konzentrieren. Das heißt, wir machen einen kleinen Teich und sagen dann, okay, das ist unser Beitrag dazu, Nützlinge zu unterstützen, sondern wenn man das wirklich nachhaltig angehen möchte, dann sollte man das Ganze einfach sehr divers aufbauen, verschiedenste Habitate anlegen und bei manchen Sachen vielleicht auch nicht so aufgeräumt vorgehen. Ne? Also das ist ja das auch, was wir schon öfter gehört haben, dass so ein aufgeräumter Garten ist für Nützlinge eben nicht so interessant, weil sie eben viele Versteckmöglichkeiten brauchen und wir so auch einfach Habitate schaffen, weil in der Natur ist auch niemand, der in dem Sinne aufräumt, wie wir Menschen das verstehen, sondern eher wie die Natur das macht und das ist eben nicht alles feinsäuberlich wegzuräumen und wegzuschmeißen, sondern eben das meiste dient ja auch als Nahrung oder Behausung, deshalb ist das, glaube ich, auch noch ein wichtiger Tipp.
Ganz genau. Hast du denn noch ein Habitat?
Ich habe noch ein Habitat, ja. Ich habe gedacht, ich nehme noch ein ganz einfach umzusetzendes mit rein. Also wenn man sagt, okay, so ein Teich ist mir zu viel und ich will auch nicht so einen Bodenbedecker pflanzen, ich habe ja gar nicht so viel Platz. Ein Ding, was eigentlich fast jeder umsetzen kann und das ist Totholz. Also vielleicht sehr naheliegend, aber ich finde auch sehr einfach umzusetzen und extrem wichtig. Weil ich habe gelesen, dass Wissenschaftler schätzen, dass alleine ca. 20% aller in bei uns Europa, Mitteleuropa vorkommenden Käfer auf Totholz angewiesen sind. Das heißt, wenn wir kein Totholz im Garten haben, dann sind 20% aller Käfer schon mal nicht an unserem Garten interessiert, weil sie hier nicht leben können. Und ich finde, das ist, wie ich gesagt habe, die eigentlich einfachste Möglichkeit zu integrieren. Und kann einfach umgesetzt werden, indem man zum Beispiel einen Haufen an Totholz im Garten liegen lässt. Das heißt, wenn ich Äste oder Zweige habe, schmeiße ich die auf einen Haufen. Der sollte natürlich jetzt nicht irgendwie jeden Tag was draufgeschmissen werden. Am besten ist, wenn er auch mal in Ruhe gelassen wird, damit die Nützlinge dort sich ausbreiten können. Man kann aber auch einfach, wenn man sagt, ich habe einen Baum, der gefällt wird und der muss weg, ich kann ihn jetzt nicht hier liegen lassen, dann schneidet man den Baum halt ein bisschen höher ab und hat einen Baumstumpf, der langsam verrottet. Auch der bietet ein gutes Habitat für Nützlinge. Oder das haben wir ja auf unserer Permakulturreise bei Sabrina gesehen, auf der Cum Natura Permakultur. Sie hatte richtige große Baumstämme da liegen, die sie gestellt bekommen hat. Und da hat man überall Löcher in den Baumstämmen gesehen. Und die sahen nicht nur gut aus, die waren halt auch ein Paradies für viele Nützlinge.
Genau, das sind ja auch oft Kaskadeneffekte, Kaskadenhabitate, solche Baumstämme. Dann gibt es Käfer, die zum Beispiel dann ihre Löcher da reinbohren, die wir dann auch gesehen haben. Und dann, wenn die Käfer dann entschwunden sind, sind ja immer noch die Löcher im Stamm. Und dann können andere Insekten, die gar nicht die Kraft haben und die Werkzeuge, sich selber Löcher zu bohren, gehen da rein und behausen danach diese Löcher. Ne, wie bei Tierbauten ja auch, bei Säugetierbauten, die dann nacheinander von verschiedensten Lebewesen bewohnt werden, kann so ein Totholz, ein Totstamm zum Beispiel, als Habitat für verschiedene Lebewesen in verschiedenen seiner Verrottungsstadien dienen.
Genau, und warum ist es für viele Insekten so wichtig oder so interessant, so Totholz? Und zwar sorgen die dafür, dass dieser Baum zersetzt wird, und das ist auch für viele dann Nahrung. Und da sind Käfer, Spinnen, Schnecken, Würmer, aber auch Pilze und Mikroorganismen beteiligt, so Holz zu zersetzen. Weißt du, wie man zersetztes Holz nennt? Das hat einen eigenen Begriff.
Wird es zu Humus?
Vorher noch was anderes. Mulm heißt es. Mulm. Habe ich vorher auch noch nicht gehört, muss ich sagen. Genau, aber hier seht ihr, da sind unglaublich viele verschiedene Lebewesen dran beteiligt, so einen Holzstamm zu zersetzen. Und wir haben, haben wir gar nicht in einem Podcast erzählt. Doch, vielleicht auch in einem Podcast. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Pilze sind auch die einzigen Lebewesen, die wirklich Holz zersetzen können. Also ohne Pilze, ich habe es mal im Podcast erzählt, ohne Pilze würden wir hier im Holz quasi ertrinken. Also auch für Pilze ist das ein gefundenes Fressen.
Pilze kann man auch als Nützlinge bezeichnen, denn die brauchen wir ja auch im Boden. Unterschiedlichste Pilze machen ja zum Beispiel Nährstoffe für Pflanzen verfügbar und ja, sorgen für ein, ich sag's wieder nochmal, für ein diverses Ökosystem im Boden und auch jetzt im Totholz über dem Boden.
Es gibt noch eine Möglichkeit, wenn ich sage, okay, ich möchte ein bisschen Optik aber in meinem Garten haben und so ein einfacher Holzhaufen, der gefällt mir nicht so gut. Es gibt ja noch eine Möglichkeit, wie ich Totholz in meinem Garten integrieren kann und gleichzeitig eine Struktur draus baue. Das ist auch was wir bei Sabrina entdeckt haben. Weißt du, worauf ich anspiele?
Genau, das sind Totholzhecken. Es gibt auch einen besonderen Namen von denen.
Benjeshecke.
Benjeshecke, ganz genau richtig. Das ist einfach das Totholz aufgeschichtet, gibt so ein paar Pöller, die man in den Boden steckt und dazwischen legt man da das ganze Holz. Hat man direkt eine Umrandung, braucht man keinen Zaun, braucht man keine Hecke, heißt ja schon so, Totholzhecke. Und die können dann ein paar Jahre da stehen und von den ganzen kleinen Tierchen bewohnt werden.
Es gibt übrigens auch Wildbienen, die Holz gerne besiedeln. Und das ist zum Beispiel diese blaue Holzbiene. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Das sind, glaube ich, diese sehr, sehr dunklen Bienen. Also die sehen wirklich extrem spannend aus. Und die leben eben auch in Totholz. Oder auch Hornissen brauchen Totholz als Baumaterial. Also Holz, egal in welcher Form, Totholz, eigentlich ist der Name auch falsch, weil das Holz, der Baum ist natürlich tot, aber das Holz lebt halt extrem. Deshalb hier ein Appell, mehr totes Holz im Garten liegen zu lassen.
Genau, was man auch noch liegen lassen bzw. stehen lassen sollte, sind hohlstämmige Gräser. Also bei Sträuchern hat man das ja ganz oft, wenn man die Zweige abknickt, sieht man, dass es innen drin so einen kleinen, so praktisch Schaumstoff gibt, der sich dort drin befindet, beziehungsweise dass sie hohl von innen sind. Und viele Menschen hacken sie dann und schneiden sie im Herbst zurecht, damit es natürlich ordentlich und sauber aussieht. Und das sollte man auf keinen Fall machen, denn viele Insekten siedeln sich in diesen hohlen Stämmchen an. Das sieht man ja bei Insektenhotels auch oft. Die haben Löcher, wo sich dann die Insekten drin ansiedeln können. Und genau da, genau nach demselben Prinzip, siedeln sich die Insekten eben auch in diesen hohlen Stämmchen an. Und die soll man stehen lassen und am besten bis ins Frühjahr, und zwar bis ins Frühjahr, bis die Insekten geschlüpft bzw. sich wieder auf den Weg gemacht haben, soll man stehen lassen und danach kann man es erst wegräumen. Das heißt, im Winter sieht doch sowieso alles karg aus im Garten. Dann lasse ich das Gestrüpps einfach auch mit draußen stehen und habe dann noch ein gutes Habitat für die Insekten, was ich nicht mal aufbauen muss, weil es ja schon von vornherein da ist.
Genau, vielleicht noch einmal, wenn man sagt, okay, ich möchte so einen Holzhaufen integrieren, da gibt es ein paar Tipps, wie das Ganze noch besser funktioniert. Der Standort sollte hier eher schattig sein, weil viele Tiere es da gerne feucht und nicht so trocken mögen. Es gibt aber auch zum Beispiel Wildbienen, die brauchen es eher in der Sonne stehend. Also da kann man natürlich auch mehrere Möglichkeiten nutzen. Wenn man es schattig erstellt, dann zum Beispiel im Nordwesten des Gartens unter einer Hecke oder einem Busch. Den Boden sollte man ein bisschen auflockern, damit Käfer und andere Lebewesen aus dem Boden besser in das Holz kommen. Drumherum Bodenbedecker natürlich und die sorgen nämlich dafür, dass der Boden auch drumherum feucht bleibt. Und dann hat man eigentlich schon ein Habitat geschaffen mit einer Arbeit von vielleicht 30 Minuten. Also ihr seht schon, es ist nicht immer viel, oft ist es nicht viel Arbeit, sondern eher weniger Arbeit, wie der Nils es angesprochen hat, wenn man Sachen einfach liegen lässt, wenn man die unterstützen will.
Genau, was man auch noch machen kann, um Lebewesen zu unterstützen, um ihnen Futter und Habitat zu bieten, sind keine Totholzhecken, sondern ganz normale Hecken. Also Hecken, wo zum Beispiel bestimmte Beerensträucher mit vorkommen, Holunder, Schneeball oder auch mit Blaubeeren. Das sind alles Beeren, die zum Beispiel von Vögeln sehr gerne gefressen werden, von Nützlingen gerne gefressen werden. Und Hecken selber, das sieht man auch gern im Herbst besonders, wenn die kleinen Spatzen, wenn man vor der Hecke eine Futterstation hat und die Spatzen dann immer in die Hecke reinfliegen und dann aus der Hecke wieder raus und sich irgendwas schnappen und dann wieder rein. Da sieht man, dass sie da sich gerne drin aufhalten, denn da sind sie geschützt vor anderen Lebewesen zum Beispiel. Deswegen Hecke noch eine Sache, die ich, wenn ich die Möglichkeit habe, auf jeden Fall in meinem Garten haben würde. Dabei würde ich aber darauf achten, wenn ich eine Hecke pflanze, wieder möglichst divers. Die Sabrina hatte das ja auch gesagt bei Cumnatura. Die hatte, ich glaube, mehrere hundert verschiedene Sorten mit da drin.
Mehrere hundert, glaube ich nicht. Ich meine, es waren 50.
Waren es 50? Ja, Gott. Guck mal, dann hat sie noch einiges zu tun, auf jeden Fall. Also man sollte eine Vielzahl an verschiedenen Sorten mit reinpacken und natürlich möglichst heimisch das Ganze aufbauen, damit die Gegebenheiten eben auch auf das angepasst sind, was die Nützlinge vor Ort brauchen.
Finde ich einen guten Punkt. Was man schon merkt, okay, viele Lebewesen mögen nicht so freie Flächen. Das ist ja auch was es in der Natur weniger gibt. Deshalb, man kennt das ja auch vielleicht von Hühnern, die brauchen immer so kleine Spots, wo sie sich verstecken können, weil sonst so freie Flächen benutzen die gar nicht so gerne. Und so ist es bei vielen Lebewesen. Deshalb, wenn wir da Möglichkeiten schaffen, wie sie sich verstecken können, ist, glaube ich, immer schon viel wert. Hast du noch was für uns?
Ich habe noch was.
Ja, dann
gerne. Und zwar für jemand, der vielleicht überhaupt gar nichts für die Nützlinge machen will und einfach nur seinen Gemüsegarten züchten möchte. Da kann man nämlich auch viel machen, wenn man nämlich das richtige Gemüse und die richtigen Kräuter pflanzt. So helfen zum Beispiel Pflanzen aus der Karottenfamilie, zum Beispiel Dill oder Fenchel, wusste ich auch nicht, dass es zur Karotte zählt. Dill, Fenchel, Anis, Koriander, das sind alles Pflanzen, die von parasitären Wespen, Marienkäfern und Florfliegen bewohnt werden. Und wenn wir davon viele im Garten haben, dann sollten wir kein Läuseproblem haben, denn alle diese fressen unter anderem Läuse. Genau dasselbe passiert mit der Minzfamilie. Salbei, Majoran, Oregano, hat diese ganzen Kräuter, ne? Rosmarin und so weiter, auch die werden von parasitären Wespen sehr gerne angeflogen. Und ja, habe ich schon gesagt, die fressen zum Beispiel Läuse und auch noch ein paar andere Insekten. Bei parasitären Wespen ist das ganz interessant. Ganz oft sind sie auf einen bestimmten, in Anführungszeichen, Schädling fokussiert und fressen und befallen auch nur diesen. Das heißt, wir müssen versuchen, möglichst viele verschiedene parasitäre Wespen anzulocken, damit wir möglichst viele verschiedene, in Anführungszeichen, Schädlinge auch mit ihrem Fraßfeind bekämpfen können. Ne? Ansonsten gibt es noch Blumen natürlich, Ringelblumen sorgen auch dafür, dass noch mehr Nützlinge gegen Läuse kommen. Ich glaube, wenn wir Karottenfamilie, Minzfamilie und Ringelblumen im Garten haben, sollten wir kein Läuseproblem haben. Und Dill und Koriander sollen gegen den Kartoffelkäfer helfen, weil sie Insekten anlocken, die den Kartoffelkäfer bekämpfen.
Also man sieht schon, man kann es auch relativ gezielt machen, ne? Dass ich mir überlege, ich habe ja eben die Liste vom NABU erwähnt, dass ich mir überlege, okay, ich habe jetzt Probleme mit einem bestimmten Schädling, zum Beispiel, weil ich irgendwie Kohl anbaue. Und dann kann ich mir überlegen, okay, welcher Nützling hilft mir denn hier bei meiner Arbeit und wie kann ich den speziell unterstützen? Ich glaube, es gibt doch nicht viel Schöneres, als wenn es dann funktioniert und man sieht, okay, hier siedelt sich eine Blindschleiche oder was auch immer an.
Schön, dass du gerade den Kohl angesprochen hast. Das ist nämlich mein letztes Beispiel, was ich vergessen habe aufzubringen. gegen Kohlwürmer und Raupen helfen Nützlinge, die vor allem von Salbei und Dill angelockt werden.
Das sind ja auch wieder Dinge, die in meiner Schmetterlingsspirale vielleicht ganz gut passen. Also gerade sowas wie Salbei, der auch eher trocken in der Sonne lebt, ist ja vielleicht was wir ja auch da reinpflanzen können. Und man sieht vielleicht auch, was wir am Anfang angesprochen haben, was noch wichtig ist. Es ist auch nicht immer so, dass man mit diesen Habitaten eben nur Nützlinge anlockt, ne? Also es ist auch oft so, dass wir da Insekten unterstützen zum Beispiel, die auch schlecht für unsere Ernte sein können, aber die, wie du gesagt hast, wiederum Nahrung für Nützlinge sein können. Also das Ganze ist halt sehr verworren und das macht es ja auch gerade so interessant. Deshalb ist die Biodiversität ja auch so wichtig, dass das Ganze nicht aus dem Gleichgewicht kommt.
Genau. In einer Mischkulturfolge hatten wir, das war die Doppelfolge, die wir hatten, hatte ich auch angesprochen, es gibt sogenannte Bunkerplants, also Pflanzen, Bunkerpflanzen, könnte man sagen, das sind Pflanzen, wo ganz viele Schädlinge sich ansiedeln. Die werden dann wie von so Magneten angezogen, weil die besonders lecker schmecken. Und die sorgen dann dafür, dass dann eben die Fraßfeinde sich eben daran wie an einem Buffet gütlich tun können und eben auch mit angelockt werden. Und was wir auch haben, verschiedene Nützlinge bekämpfen sich teilweise gegenseitig, ne? Zum Beispiel der Igel ist ja auch ein Nützling, den wir im Garten gerne haben wollen. Der frisst auch Blindschleichen, was ja auch ein Nützling ist, den wir im Garten haben wollen. Und wie gesagt, ich glaube, wir können es nicht oft genug wiederholen. Das Beste ist immer, von allem ein bisschen zu haben und dann hat man von nichts zu viel.
Das ist auch ein schönes Schlusswort. Also, ihr seht es, unterstützt gerne den Nützling in eurem Garten. Neben der Biodiversität an Pflanzen helfen wir so, die Biodiversität der Lebewesen allgemein auch zu fördern. Ich weiß gar nicht, haben wir schon ein Thema für die nächste Folge? Ich glaube noch nicht, oder?
Nee, wir sind noch offen.
Das wollte ich sagen. Also, wenn ihr Ideen habt oder wenn ihr Themen habt, wo ihr sagt, boah, das interessiert mich so, könnt ihr euch da nicht mal einlesen oder habt ihr da nicht irgendeine Meinung zu, die ihr uns erzählen könnt, dann schreibt uns gerne bei Instagram einfach eine DM oder aber per Mail an podcast@keep-it-grün.de, grün natürlich mit UE, und dann erhalten wir das, da könnt ihr auch Feedback oder Anregungen hinschreiben, und wenn ihr uns bewertet bei Spotify und iTunes, wäre natürlich auch ein Träumchen.
Genau, wenn ihr noch ein bisschen mehr darüber wissen möchtet, wie man Insektenparadiese bauen kann, der Franz hatte mal einen Käferkeller gebaut, auch ein ganz spannendes Ding. Gibt es auf YouTube, nicht wahr?
Gibt es auf YouTube, gibt es einen Ratgeber zu. Ich habe auch einen Ratgeber, der verschiedene Möglichkeiten, noch mehr als wir hier haben oder noch andere als wir hier haben, aufzählt, wie man Nützlinge unterstützen kann. Das findet ihr auf keep-it-grün.de. Verlinke ich euch auch gerne in der Podcast-Beschreibung. So, das war's. Genug der Eigenwerbung. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich freue mich drauf, dass das Wetter jetzt wieder wärmer wird und wir im Garten loslegen können. Also, bis dahin, macht's gut. Ciao.
Tschüss.